Clubszene kommt zu euch. Clubkultur mit Superfly Selector Crazy Sonic.
It's Podcast Time, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, es ist wieder einmal soweit. Ein weiterer Clubkultur-Podcast darf in eure Ohren rieseln. Zuallererst möchte ich meinen April-Scherz auch hier auflösen. Es hat mich ja besonders amüsiert. Ich habe gepostet, dass aus der Pratersauna ein Tagescafé wird, dass es sozusagen so eine Art Beachclub geben wird und habe das Ganze Neni beim Schweizer Haus genannt. Das war alles komplett erfunden. Ja, die Nenis haben damit nichts zu tun. Die haben ja außerdem schon ein Neni dort am Prater. Witzig war dann, dass die deutsche Facemac das gerepostet hat. Dann hat es wieder gelöscht, dann trotzdem wieder gerepostet und dann hat es auch die Heute gerepostet und einfach umgeschrieben. Wunderbar, nur würde ich da sagen, ein bisschen Recherche täte gut. Man hätte mich ja zumindest fragen können, warum ich diesen Karl wieder einmal rausgelassen habe. Es sind eben diese April-Scherze, die vielleicht nicht jedem gefallen. Tatsache ist, was ich natürlich nicht wissen kann, vielleicht hat die Realität den Scherz überholt und es sind tatsächlich solche Pläne irgendwo im Gedeihen. Wissen tue ich davon, aber noch nichts. Ich halte euch auf jeden Fall am Laufenden. Derzeit ist die Pratersauna jedenfalls immer noch leider eine ziemliche Trümmerwüste. Ja, und dann sind wir am Ostersonntag aufgewacht und haben eine große öffentlich ausgetragene Auseinandersetzung rund um ein Kitchenhof-Losing in der Grellen Forelle bei der Clubnacht Step Forward lesen müssen. Da waren wir alle ziemlich baff. Es ging um das Floor-Hosting des Club Cola Rot. Ja, Club Cola Rot, dahinter steckt der DJ Pichu Pachu. Den kennen wir ja auch. War ja schon hier. Ihm persönlich wurde ja eigentlich nichts vorgeworfen, aber es verbreiteten sich am Veranstaltungstag, also am Samstag, dem 4. April, auf Instagram, insbesondere über den Aktivistinnen-Account Is This Going to Hell, relativ schwere Vorwürfe betreffend Young Huren. Young Huren, wir erinnern uns, das ist ein sehr bekannter österreichischer Cloud-Rap-Produzent mit einigen Hits wie Blanco oder Okay Cool hat er ja viele Millionen Klicks machen können. Allerdings verbreiteten sich auch einige ziemlich schwerwiegende Vorwürfe gegen ihn. Bewiesen wurde bis heute nichts. Er hat sich ja dann auch in den letzten Jahren aus der Öffentlichkeit ein bisschen zurückgezogen, obwohl er natürlich nach wie vor bei Festivals spielt. Klar ist auf jeden Fall, er ist einer der besten Freunde von DJ Pachu gewesen in der Vergangenheit. Wie es jetzt ausschaut, wissen wir nicht. Denn nach diesen Vorwürfen wurde das Hosting des Club Cola Rot in der Grellen Forelle gecancelt. Es gab eine offizielle Stellungnahme der Grellen Forelle, darin hieß es, dass ein Kollektiv, das durch einen externen Promoter für die Kitchen gebucht gewesen sei, wo man nicht involviert war, eben mit diesen Vorwürfen konfrontiert worden sei. Die Vorwürfe gehen vor allem in Richtung Täterschutz. Das heißt, hier wird konkret den Betreibern des Kollektivs vorgeworfen, die Vorwürfe, die es gegen Young Huren gegeben hat, nie ernst genommen zu haben und einfach so weitergetan zu haben wie bisher. Nun, viele Fotos wurden dann auch veröffentlicht, nachdem auch Pichu Pachu ein Statement veröffentlicht hatte, in dem er sich davon distanzierte. Dann kamen natürlich auch viele Fotos, wo man die beiden gemeinsam gesehen hat, aufs Tapet. Wie auch immer, es kam zur Entfernung des Kollektivs durch die Grelle Forelle. Push Network ist dann eingesprungen. Und es gab und gibt natürlich nach wie vor eine klare Positionierung des Clubs Grelle Forelle. No tolerance for predatory behavior. Diese Entscheidung wurde auch als Schutzmaßnahme für die Gäste kommuniziert. In der Folge gab es dann natürlich auch gegenseitige Vorwürfe, auch diverse weibliche DJs, die im Dunstkreis des Club Cola Rot oder von Pichu Pachu oder auch von Tatu Tata, dem früheren Kollektiv, immer wieder aufgetreten sind, wurden mit diesen Vorwürfen konfrontiert. Natürlich hat sich jede davon distanziert. Ich würde mal sagen, es lassen sich natürlich, und ich habe nichts dazu im Internet finden können, keine offiziellen Verurteilungen oder auch keine offiziellen Anklagen gegen Young Huren finden, aber natürlich jede Menge Vorwürfe. Und das Argument der Aktivistin ist, nehmt die Berichte der Opfer einfach ernst. Das hat jetzt die Geile Forelle getan und ja, Herr Sellmeister aka Yang Huhn hat sich natürlich dazu nicht geäußert. Das Ganze zeigt ein bekanntes Muster auf, das sich jetzt seit Jahren durch die Club- und Musikszene zieht und auch 2026 erneut international und national sichtbar wird. Es gibt heftige Social-Media-basierte Vorwürfe, dann gibt es natürlich sofortige Line-Up-Änderungen bzw. Cancellations, aber es fehlt natürlich trotzdem gerichtsfeste Argumente und Klärungen. Die Reputationsschäden sind natürlich für die betreffenden Künstler da. Bichu Bachu hat seither auch mehr oder weniger jetzt einmal eine Stopptaste gedrückt. Es ist auf jeden Fall nicht schön und es hilft dem Nachtleben nichts, aber es öffnet weiterhin die Tür für Diskussion um Missbrauch und in dem Fall natürlich auch um Täterschutz. Ich bleibe auf jeden Fall an dieser Sache dran. Die internationale Baustelle rund um die Vorwürfe in der Technoszene kommen jedenfalls weiterhin nicht zur Ruhe. Wir erinnern uns, vor einigen Monaten wurden ja durch einen ehemaligen Mitarbeiter einer großen Booking-Agentur interne Informationen geleakt, laut denen mehrere große Techno-DJs schwerwiegende Verfehlungen begangen haben sollen. Inzwischen sind wieder neue Namen hinzugekommen. Man kann das auf der Seite und auf den Postings von Brett No Limit nachlesen. Aber es sind eben hauptsächlich Vorwürfe, die eben noch nicht verifiziert sind. Die gängige Haltung vieler Veranstalter ist da, dass sie die meisten Acts gekündigt haben. Andere wiederum, zum Beispiel findet man Phantasm immer noch auf dem Line-Up eines großen österreichischen Festivals, die wollen abwarten, ob es konkrete rechtliche Schritte gibt. Das klingt so ein bisschen nach, wir hoffen, dass sich das Problem von selbst erledigt, tut es erfahrungsgemäß aber nicht. Es gibt aber natürlich auch schon einige sehr kritische Stimmen, die das verurteilen. Und ja, die Eskalationsstufe oder die Eskalationsspirale wird hier natürlich ein bisschen weitergedreht. Auch hier möchte ich dranbleiben und auch einen eigenen Podcast einmal diesem Thema widmen. Etwas erfreulicher ist, dass es heuer wieder ein Beat Patrol Festival geben wird, und zwar am Wochenende 4. 5. September 26 in der Galopprennbahn Freudenau. Bestätigte Acts sind jetzt bereits Marlon Hofstadt und der japanische Ausnahmeathlet hinter den CD-Playern Yusuke Yukimatsu. Wir erinnern uns eher ein verbissenes Dreinschauen und stets nackter Oberkörper. Aber er ist auch mit einem Boiler Room extrem viral gegangen und seither ein Superstar. Jetzt spielt er auch ein Back-to-Back mit Charlotte DeWitt. Auch Sigma und Scooter sind bereits unter vielen anderen fixiert. Ein Interview mit Pauli Norbert Bauer, dem Veranstalter, dazu ist nur ausständig. Der Probelauf ist ja die große Black Coffee Show im Mai. Ich bleibe auch hier natürlich dran. Und dran bleibe ich natürlich auch an meinem heutigen Studiogast, nämlich an Benny Fleischacker. Der bleibt jedenfalls seiner Linie treu. Jedes Jahr mehr, größer und vielleicht auch noch ein bisschen weiter weg von Wien. Neben den etablierten Formaten, die wir schon kennen, Kobenzl, Weitsicht, Brauerei, dann diverse Partys im Volksgartenpavillon und natürlich auch ab und an in der Grellen Forelle, kommt jetzt eine neue, unglaubliche Location dazu, nämlich die Hofburg Wien. Da wird es im Oktober eine Show geben. Ja, das ist fast so subtil wie ein Presslufthammer, aber es ist wahr. Und dazu gibt es natürlich noch jede Menge Events in Graz, in Linz und auch in Salzburg. Das lief ja auch nicht ganz friktionsfrei ab. Und Veranstaltungen an diversen Seen und auf der Donau. Ja, und immer Anfang des Jahres gibt es dann ja auch eine Ausgabe im Musikverein im Winter. Man kann also Benny vieles vorwerfen, aber sicher nicht Stillstand. Alle Jahre wieder kommt nicht nur der Osterhase und das Christuskind, sondern auch Benedikt Fleischacker zu mir. Servus.
Servus, Rudi.
Kein Sonntag ohne Techno ist ja von einem Meme, von einem lustigen Meme mit einem Kapitän, fast schon zu einer Institution österreichweit geworden. Wann ist dir eigentlich das erste Mal klar geworden, dass das Ding größer wird als ein netter Wochenend-Gag? Wir haben ja schon oft drüber gesprochen. Ja, wie die Anfangsgeschichte war.
Ich glaube tatsächlich, früher war das ja so eine Freundesgeschichte und wie das erste Mal 300, 400 Leute mitten im Wald aufgekreuzt sind, da haben wir uns dann gefragt, wie kommen die daher und wie haben die überhaupt von der Veranstaltung erfahren, aber es hat sich damals halt word of mouth ganz gut rumgesprochen, dass das eine coole Geschichte ist und dass da im Maurerwald oder irgendwo da draußen in Berchtesgadensdorf ab und zu so kleine illegale Happenings stattfinden.
Aber gibt es von diesen alten Leuten überhaupt noch welche, die auf die Veranstaltungen gehen? Ich meine, ich merke es ja selbst bei meinen Events, dass da das Publikum extrem wechselt. Ich kenne ja fast keine Leute mehr.
Das ist bei uns aber tatsächlich auch so. Also ich muss sagen, vor Corona hat man schon noch irgendwie so die Wiener Freundesszene, so die erweiterten Gesichter irgendwie gesehen auf den Veranstaltungen. Das hat sich aber krass geändert. Also ich würde sagen, mittlerweile ist es eher die Ausnahme, dass auch Freunde zum Event kommen, sondern es ist einfach eine neue oder vielleicht schon die übernächste neue Generation, die zu den Veranstaltungen kommt. Und das hat sich natürlich über die Jahre auch nochmal verstärkt, dass da mehr neue Leute kommen als bekannte Gesichter.
Aber den Brand gibt es immer noch und er ist äußerst erfolgreich. Und ich bin mir sicher, es ist nicht das letzte Mal, dass du da bist. Du bist ja, wie gesagt, Stammgast schon bei mir. Es ging ja fast alles auf, nur eines nicht. Da haben wir auch einen Podcast gemacht, nämlich draußen. Wie weh tut das dir heute noch?
Also ich glaube auch mit den veränderten Umständen, dass es mehr und mehr in Richtung Outdoor-Erlebnis und Tagesevents geht, fehlt natürlich so eine Veranstaltungslocation in Wien oder eigentlich ja vielleicht sogar generell in ganz Österreich. Und ich glaube, mit draußen haben wir trotzdem gezeigt, dass es, auch wenn nur für eine kurze Zeit in Wien möglich ist, wirklich coole Experience-Events, weil das war ja doch einfach auch die Freunde zu schnappen und da rauszufahren und ins Industriegebiet zu gehen und da ein riesen Open Air zu erleben. Das war einfach schon was ganz Besonderes und auch mit dem Boiler Room, den wir zweimal dort umgesetzt haben, hat schon die Messlatte relativ weit hochgelegt. Aber ja, es fehlt definitiv, weil Locations tendenziell eher nicht dazukommen, sondern eher verschwinden aktuell. Und
ja, ähnlich ist es ja auch mit diesem Gleis 19, glaube ich. Ich weiß nicht, wie das heuer weitergeht, aber die hatten ja dann auch Probleme.
Ja, das habe ich auch am Rande mitbekommen, aber ich glaube, das sind einfach die grundlegenden Rahmenbedingungen sind in Wien. Ich kann jetzt das konkret jetzt nur für Wien sprechen, aber ich glaube, für Wien ist es einfach schwierig und man muss auch richtig Mut haben, da was zu machen und auch den Biss haben, das dann durchzuziehen.
Du hast es ja vollkommen richtig gemacht. Du hast den erfolgreichen Brand einmal auf nationale Ebene gesetzt und tourst damit quasi durch Österreich, durch die großen Städte, nicht nur Städte. Mhm. Wir werden dann später auch noch über schöne Sommer-Events sprechen. Und weil wir gerade über schwierige Städte reden, du warst, beziehungsweise bist ja auch in Salzburg. Und Salzburg ist schön, aber auch schwierig. Den hört man ja ständig. Ja. Was ist eigentlich dein Eindruck von dieser Stadt, in der ja auch die Clubkultur in den letzten Jahren extrem strauchelt?
Ja, ich glaube, Salzburg ist einfach im Vergleich zu Wien dann doch sehr ähnlich, was die Auflagen angeht. Also wir haben ja dort, muss ich sagen, eigentlich das große Glück gehabt, das Franziskischlössl am Kapuzinerberg bespielen zu können. Ich glaube, im Hintergrund, weiß bis heute leider nicht, was da tatsächlich passiert ist, was dann die, sage ich mal, ausschlaggebenden Probleme waren. Also das Schloss wurde ja als Veranstaltungsstätte mit so Art Spaces und einem kleinen Hotelbetrieb damals einen Pachtvertrag von der Stadt vergeben. Und in dem Pachtvertrag waren Veranstaltungen auch sozusagen eines der Hauptthemen, um das Schloss zu beleben. Das ist von der Stadt am Anfang, glaube ich, ganz ist der Stadt ganz gelegen gekommen, dass sich da ein Treiber findet und das belebt. Und am Ende waren dann, glaube ich, genau die Belebung war dann das Problem. Und in Salzburg muss man einfach sagen, die Stadt ist noch einmal wirklich ganz anders aufgebaut. Es ist total es ist zwar ganz wenig Fläche in der Stadt, aber auch die Flächen, die es außerhalb von der Stadt gibt, sind relativ gut besiedelt. Also es ist nicht so wie in Wien, dass man sagt, okay, da ist ein Industriegebiet und da ist dann halt auch wirklich keiner. Oder da kommt man schon in Richtung Einkaufscenter-Gegend wie in Vösendorf draußen und da ist dann auch einmal wirklich keiner, sondern es ist tatsächlich dort wirklich überall ein Anrainer und das macht es wahnsinnig schwierig. Und ich glaube, in Salzburg kommt noch ein anderer Faktor dazu. Es gibt ganz wenige Clubs. Also es gibt den Soda Club, der glaube ich, sehr solide läuft. Und das ist die einzige Anlaufstelle, die es so irgendwie in dem Kontext gibt. Und das macht es natürlich auch wahnsinnig schwer, der Stadt gegenüber eine gewisse Rechenschaft zu zeigen.
Ja, auf der anderen Seite dürfen die Salzburger Festspiele ja immer wieder machen, was sie wollen. Oder gerade vielleicht auch deswegen will man keine Rafer haben. Ist das auch so ein Schlagwort, das ich mal gehört habe von einem Salzburger Veranstalter, der ja dort auch immer die Parade abhält. Ist das vielleicht auch ein Mitgrund, dass man auf der einen Seite natürlich die Hochkultur brutal fördert und die Clubkultur einfach ignoriert bzw. klein halten möchte?
Also ich glaube, es ist schwierig und es gibt tatsächlich auch einfach was von einer anderen Perspektive betrachtet. Also die Salzburger Festspiele sind teilweise auch von der Lustbarkeitsabgabe ausgenommen.
Aber da gibt es noch eine Lustbarkeitsabgabe.
Es gibt noch eine Lustbarkeitsabgabe, zumindest in einer Gemeinde, wo sie Veranstaltungen abhalten. Und das macht es natürlich, das macht halt ein schiefes Bild. Aber es ist, wie es ist. Und man muss mit dem arbeiten und leben, was sozusagen zur Verfügung steht. Und es ist ja nicht so, dass es in Salzburg absolut keine Location mehr gibt, die man bespielen kann. Man muss einfach nur kreativ werden und vielleicht ein bisschen weiter aus der Stadt rausgehen.
Das heißt, es geht auch in Salzburg weiter?
Es geht in Salzburg auf jeden Fall weiter. Wir haben auch schon zwei Termine, zwar nicht mehr so, sind natürlich keine reinen Open-Air-Termine mehr, also so wie wir es jetzt im Franziskischlössl einfach das unfassbare Glück gehabt haben, dass das mitten in der Stadt ist und dennoch Outdoor, das wird es in der Form, glaube ich, auch nicht mehr geben. Aber wir haben zwei weitere Locations, mit einer dritten verhandeln wir leider nach wie vor, aber es gibt auf jeden Fall Möglichkeiten und da werden wir auf jeden Fall dranbleiben.
Ja, ihr habt euch ja bewusst gegen Wien als totale Basis entschieden, obwohl natürlich das Ganze in Wien angefangen hat. Das haben wir in den vergangenen Podcasts ja schon oft skizziert. Kann man auch nachhören übrigens, sage ich immer gern dazu. Obwohl natürlich hier, also in Wien, der Markt viel größer ist. War das so ein bisschen ein romantischer Trotz oder ein strategischer Geniestreich mit Happy End, dass ihr gesagt habt, na, wir probieren es jetzt einmal in ganz Österreich und machen in Wien uns dann auch dadurch ein bisschen rarer?
Ich glaube, in Wien haben wir es auf die großen Locations reduziert, also Otterkringer Brauerei, Kobenzl plus noch eine weitere, die wir dieses Jahr bespielen werden im Herbst. Und man muss auch ein bisschen, ich finde, man muss selbst bei den Städten, die wir jetzt bespielen, mit Graz, Linz und Wien, auch ein bisschen schauen, dass man eine gesunde Balance hält aus den Terminen und auch aus quasi zeitlichen Abständen. Und wir haben uns, ich würde nicht sagen, bewusst war es nicht, das war vielleicht ein unterbewusster Schritt, einfach aus der Perspektive heraus, dass wir versuchen, immer eine spezielle Location als Veranstaltungsort zu haben. Und das macht es natürlich eigentlich aus der Problematik, die ich vorher beschrieben habe, dass tendenzielle Locations eher verschwinden als dazukommen. Wir suchen uns neue spezielle Orte, die man bespielen kann. Und davon gibt es in Wien leider nicht mehr so viele. Mhm. Und so sind wir in die Bundesländer gekommen.
Bleiben wir gleich bei Wien. Wien, da ist das ja vielleicht die Signature-Veranstaltung bisher, glaube ich, gewesen, Kobenzl, weil es halt auch die Möglichkeit gibt, da draußen zu spielen. Man hat die wunderschöne Aussicht. Ich meine, klar, nichts gegen die Otterkringer Brauerei, aber die Otterkringer Brauerei kennen wir alle. Das ist natürlich dann so ein bisschen ein großer Indoor-Rave.
Genau.
Kobenzl, Postcard Wien mit Sonnenuntergang. Wie schwer ist es, dort eine echte Clubkultur zu machen und jetzt nicht nur irgendwie, sage ich jetzt ein bisschen provokant, Instagram mit Bass zu unterlegen?
Ja. Also tatsächlich, man hat zu kämpfen mit den Auflagen beziehungsweise mit der Betriebsanlage, die es oben gibt. Ich glaube, das ist für uns natürlich Fluch und Segen gleichzeitig, dass wir diese besonderen Orte bespielen und beleben wollen, weil es einfach Abstriche gibt. Und das wird beim Kobenzl Outdoor leider einfach auch der Sound sein. Wir haben es ja über die Jahre probiert, auch mit technischen Lösungen, phasenverdrehte Bässe, Kardioid-Systeme, da wirklich den bestmöglichen Anrainerschutz zu gewährleisten. Aber es ist einfach in Wien tatsächlich nicht einfach. Jetzt wirklich einen Standard hinzulegen, wie man es vielleicht aus anderen Städten wie Barcelona, Paris oder vielleicht Berlin auch irgendwo gewohnt ist, da ist Wien anders und man sollte sich auch nicht mit den Städten vergleichen, weil ich glaube, das ist ein Rennen, das man nicht gewinnen kann.
Na, da hast du wirklich recht. Du hast es ja jetzt auch schon aufgezählt, wir haben es hier auch schon thematisiert, Anrainer, Auflagen, Sperrstunden. Was war die absurdeste Einschränkung, mit der ihr jetzt konkret beim Kobenzl umgehen musstet?
Also tatsächlich, ich meine, zu Silvester gibt es ja grundsätzlich keine Sperrstundenregulierung. Mhm. Wir haben dann trotzdem um 7 Uhr abdrehen müssen, weil die Polizei gesagt hat, so, es ist jetzt eigentlich der nächste Tag und es ist jetzt schon der 1. Jänner und nicht mehr Silvester, also nicht mehr der 31.12. Und so auf die Art, jetzt ist es aus. Ich muss aber tatsächlich sagen, es ist uns gar nicht mal so ungelegen gekommen, weil wir da oben ja doch eine Riesenproduktion haben mit jede Menge Mitarbeitern und ein Riesengelände haben, dass wir auch am Ende wieder so übergeben müssen, dass es für eine Hochzeit oder für ein Kundenevent entspricht. Und um 7 in der Früh war dann echt schon auch die Luft raus. Also ich glaube, da waren wir gar nicht so unglücklich.
Fällt mir eigentlich auf, dass das im Vergleich zu vor Corona jetzt gar nicht mehr so ein virulentes Thema ist, dass die Leute so lang weggehen wollen.
Ja.
Ich habe so das Gefühl, natürlich gibt es die gewissen Bubbles, aber dafür gibt es ja die After Hours.
Genau. Ja.
Aber so das Gros der Leute geht eigentlich dann auch zu christlichen Zeiten haben, selbst zu Silvester.
Ja, und tatsächlich ist es jetzt nicht nur in Wien so, es ist in Linz fangen, oder beziehungsweise auch in Graz, wir fangen die Veranstaltungen um 21 Uhr an, schauen, dass wir die Leute wirklich um 22.30 Uhr, 23 Uhr da haben, was nicht nur für das Event super ist, sondern auch für alle DJs und Künstlerinnen, die spielen, einfach vor einer vollen Crowd zu spielen. Und ich glaube, das ist ein genereller Trend hin zu mehr tagsüber, früher und einfach eine bewusstere Entscheidung zum Ausgehen.
Ich wünsche mir das so sehr, aber mir fällt trotzdem auf, dass bei den arrivierten Clubs das dann trotzdem nicht funktioniert. Man kann immer wieder versuchen, die Events früher zu beginnen und dann kommt man schon in die Diskussion, ja, aber unser Personal und tatsächlich ist es bei den arrivierten Clubs, wo eigentlich seit Jahr und Tag das Ganze immer um 11 beginnt und um 1 voll wird, schwer zu ändern. Vielleicht, ja.
Wir probieren es tatsächlich über einen anderen Weg. Wir sagen, wir geben vergünstigte Karten her, die um die Leute einfach um 23.30 Uhr im Lokal zu haben. Ja, ich meine, man kann es den Leuten nur auf die Art und Weise schmackhaft machen, indem man sagt, da gibt es einen Rabatt oder da gibt es eben ein vergünstigtes Ticket. Und am Ende des Tages, es profitieren die Clubs ja auch daraus.
Ich nehme mal an, du magst natürlich jetzt auch, du hast mir gerade vorher im Off-Intro gesagt, du hast natürlich jetzt auch schon ein Riesenlager mit eigenen Anlagen und so weiter und so fort. Ich nehme auch an, dass du eigene Drohnen hast, die alles schön fotografisch festhalten, oder machst du das noch auftragsarbeitsmäßig?
Das ist gemixt. Wir haben natürlich ein Content-Team, das wir konstant ausbauen, und über die Jahre hat sich der Content bei uns ja auch noch einmal krass verändert. Also wir haben ja früher sehr viel Analogfotografie gemacht, was nach wie vor eigentlich sehr gut funktioniert, weil es einfach sehr nahbar und echt ist. Aber wir sehen es einfach, die Competition, was Content angeht, ist einfach wahnsinnig groß, und da muss man einfach am Puls der Zeit bleiben. Also wir versuchen natürlich auch mit Drohnenaufnahmen und Multicam-Formaten das Ganze nochmal aus anderen Perspektiven darzustellen. Und man sieht, dass es einfach gut funktioniert. Und da muss man, glaube ich, einfach auch mit den Trends mitgehen.
Mhm. In Wien hast ja du auch, da war ja ich auch am Anfang involviert, viele Bootspartys gemacht. Mhm. Ja, also so ein bisschen Romantik versus Chaos am Wasser. Mhm. Dann musste das Ganze mal in eine Pause gehen, jetzt läuft es aber wieder. Wie ist das jetzt heuer? Wie viele Bootspartys wird es geben? Mhm. Und wie kam es, dass man das jetzt doch wieder machen kann? Weil ich glaube, es war ja eine Zeit lang dann so ein bisschen Wildwuchs auf der Donau, und dann haben es irgendwann einmal, oder hat das die DDSG nicht mehr gewollt, dass da so viele laute Partys stattfinden?
Jein. Also tatsächlich, das Schiff, das es ursprünglich gegeben hat für die Schiff-Events, war eigentlich, muss man sagen, für uns auch der Türöffner, die Schiff-Events in ganz Österreich zu machen.
MS Stadt Wien
gibt's damals.
Gibt es nicht mehr.
Gibt es schon noch, hängt in Budapest.
Ja, es gibt sie physisch, gibt es noch.
Physisch gibt es sie noch, aber als Event-Location glaube ich nicht mehr. Und wir haben uns damals auf die Suche gemacht und gesagt, die Schiff-Events sind eigentlich eine richtig coole Sache. Sowas muss sich auch woanders organisieren lassen, und so sind wir jetzt auch an den Attersee und Traunsee und Wörthersee gekommen. Mhm. Und an der Donau hat das natürlich, also an der Donau in Wien hat das natürlich gefehlt, und haben auch tatsächlich viele Leute, ich glaube, eine Zeit lang auch mit den Schiff-Events einfach assoziiert, dass am Sonntag in Wien diese KSOD-Boat-Trips waren. Und dann hat es natürlich wahnsinnig viel Überzeugungsarbeit gebraucht, die wir mit der DDSG gehabt haben, die mittlerweile nach Corona fast alle Schifffahrtsgesellschaften übernommen hat. Ich glaube, zwei gibt es noch in ganz Österreich, die entlang der Donau fahren. Und da musste man das Konzept natürlich ganz anders präsentieren, vor allem, das ist ein Konzern, da muss man das einfach anders präsentieren und den Mehrwert auch klar hervorstellen. Und wir haben das, glaube ich, ganz gut geschafft und wir fahren dieses Jahr dreimal. Einmal im April, einmal im Mai und dann eine letzte Fahrt im Oktober. Dazwischen ist das Schiff sowieso im Regelverkehr und eigentlich so gut wie nicht aus dem Schiffsverkehr
rauszunehmen. Welches Schiff wird es sein?
Das ist die MS Admiral Tegetow. Das ist eigentlich auch sozusagen das Flaggschiff von der DDSG. Das hat einfach auch die perfekte Größe. Es gibt ein Oberdeck. Es ist zwar jetzt nicht mehr ein Dancefloor, der durch Glasscheiben getrennt ist, man hat ein Panorama auf die Weinberge. Ich glaube aber, dass das uns auch dass es nicht so verkehrt ist, weil daher kann man ja auch die Lautstärken beschweren. Mhm.
Ja, und dann gibt es ja noch einen großen Plan von dir. Mhm. Wir doktern ja jetzt schon eine Zeit lang herum hier im Podcast. Mhm. Wann sagen wir es? Wann dürfen wir es sagen? Theoretisch könnten wir es auch rausgeschnitten haben. Aber in dem Fall, wenn ihr das jetzt hört, haben wir es nicht rausgeschnitten. Benni, sag einmal, du hast ja jetzt alles schon bespielt in Wien, was es so gibt. War alles ist ein bisschen übertrieben. Wir werden dann auch noch aufs Konzerthaus kommen. Jetzt habe ich einen Dreher drinnen gehabt. Aber es geht noch was drüber.
Genau, also für uns natürlich immer auch irgendwie der Ansporn, was Neues zu liefern und da auch immer eine besondere und noch besonderere Location aufzutreiben. Und das Jahr ist es dann endlich soweit. Also wir haben, glaube ich, nachdem fällt mir auch nicht mehr wirklich was ein, was da noch großartig drüber geht. Aber wir haben einen Termin in der Hofburg und wir werden den im Oktober als wirklich großes Special für dieses Jahr umsetzen. Ist für uns, ich glaube, eine wahnsinnig tolle Chance, einfach die sich über die letzten Jahre und die ganze Arbeit, die wir hineingesteckt haben, ergibt, auch mal einen so speziellen Ort, an einem so speziellen Ort ein KSOT-Event abzuhalten. Und da bin ich wahnsinnig gespannt. Es ist ja doch ein Setting, was man eher von Bällen kennt. Und,
oder für mich von der Vivinum, genau. Der größten österreichischen Weinmesse, wo dann richtig, aber wenn man da von oben, da kann man glaube ich auch tolle Videos machen, wenn man da von oben runterschaut.
Ja.
Das hat natürlich was.
Es ist natürlich eine wahnsinnig tolle Location.
Wie viele Säle wirst du da bespielen?
Es wird zwei Floors geben und insgesamt für 2.500 Leute wird Platz sein. Und das ist tatsächlich jetzt auch irgendwie mal der erste Testballon. Wenn das gut läuft, dann wird das Datum auch fortgesetzt in der Zukunft.
Na gut, genauere Details verraten wir mal nicht. Ich nehme mal an, oder gibt es das Datum, schwirrt dir sicher schon im Kopf herum.
Das Datum gibt es, wir werden, ich denke mal, noch vor dem Sommer, also vor Juni, Juli auf jeden Fall mit dem Announcement rausgehen.
Ja, und dann gibt es noch das Konzerthaus. Da ist ja auch so einmal im Jahr, glaube ich. Oder ist das zweimal im Jahr? Oder?
Einmal im Jahr.
Ja. Ja. Darfst du da auch rein? Ich meine, das Konzerthaus war ja immer schon offen für modernere Musikrichtungen. Mhm. Kruder Dorfmeister waren ja, auch schon dort und auch viele andere Elektronik-Acts spielen ja immer wieder dort. Liegt es dann daran, dass da auch die Leitung des Hauses offen für diese Art von Musik gegenübersteht?
Es ist ein anderer Zugang. Also ich glaube, das Konzerthaus kann man ja grundsätzlich anmieten für Konzerte. Sind ja auch sehr viele Konzertagenturen da drinnen. Bei uns ist es ja jetzt nicht, dass wir das Konzerthaus als Veranstaltungslocation gemietet haben, sondern es ist eine Kooperation mit dem Haus. Und es ist natürlich auch eine Überlegung vom Haus, steckt dahinter, dass das Publikum sich geändert hat, dass vielleicht auch für die zukünftigen Konzerte, also klassischen Konzerte primär, neue Leute auch gewonnen werden können, indem er das Haus öffnet. Und ich glaube, das ist das Ziel, was wir da verfolgen, dass wir einen Community-Austausch schaffen und eine doch recht traditionelle Location einfach in einen anderen Kontext setzen. Und das hat bis jetzt wahnsinnig gut funktioniert, einfach weil dass die Location per se ja schon eine wahnsinnige Strahlkraft hat. Und für die Zukunft werden wir die Kooperation jährlich abhalten. Das wird nicht immer das gleiche Datum sein, weil im Hintergrund auch das ganze Orchester bzw. Aufbauten und Abbauten für andere Konzerte dahinter stehen. Aber primär wird das immer so im Jänner, Februar herum sein. Das ist eine Zeit, wo es im Konzerthaus halbwegs gut hineinpasst. Und das Setting haben wir, glaube ich, jetzt auch ganz gut gefunden, dass wir das mixen mit einem klassischen Konzert und im Foyer unten und im Schubertsaal eine Party.
Und das Konzertbooking kommt dann auch von euch oder der Input für das Konzertbooking?
In Absprache mit dem Haus, ja.
Okay. Ja, also einiges ist vor. auf jeden Fall in Wien geplant. Es gab ja auch schon andere Locations. Wir haben das ja auch in den letzten Podcasts schon besprochen. Arena gab es mal.
Arena gab es mal,
ja. Schloss Neugebäude gab es mal.
Schloss Neugebäude gab es und bin eigentlich dran, dass es das wieder gibt. Da gibt es leider einen kuriosen Fall, wo der Kulturverein in Simmering plötzlich Konkurs gegangen ist. Wundert mich tatsächlich nicht, weil die Dame, die das dort geleitet hat, war, glaube ich, auch nicht fähig, diesen Kulturverein vernünftig zu leiten. Die Location hat wahnsinnig viel Potenzial. Also es gibt dort eine Open-Air-Bühne, man hat jede Menge Platz. Wir haben das in den letzten Jahren auch so genehmigen können, ohne Probleme mit den Anrainern, dass man einen wirklich guten Open-Air-Sound hinbekommt. Aktuell ist das Gelände aber in einer Ausschreibung und wird neu vergeben. Und danach ist natürlich fraglich, ob es auch für, sage ich jetzt mal, Musikevents oder Tanzveranstaltungen nach wie vor noch genutzt werden kann. Wir werden sehen, der Bezirk wird sich's wünschen.
Mhm. Vor Schönbrunn warst du ja auch schon mal. In Schönbrunn? Fragezeichen?
Ja, also es gab natürlich Überlegungen, auch zur Gloriette. Und wir waren da eigentlich schon relativ weit, was die komplette Kalkulation angeht. Da muss man einfach dazu sagen, dass die Gloriette ein bisschen blöd liegt. Die Fluchtwege sind 1,5 Kilometer lang und man braucht da eine entsprechende Notbeleuchtung in beide Richtungen, die mit Ordnerpositionen besetzt sind. Also das ist ein relativ personal- und materialintensives Thema. Und an dem ist es auch gescheitert, muss ich tatsächlich sagen.
Ja, aber was nicht ist, kann noch werden. Du machst ja so viele Sachen. Gibt es oder gab es auch schon Momente, wo du sagst, das Projekt ist finanziell oder organisatorisch so wackelig, dass du kurz davor warst, den Stecker zu ziehen? Bei irgendeinem von diesen großen Dingen, die wir jetzt angesprochen haben. Ich nehme mal an, die kleine Bootstour wird es nicht gewesen sein.
Also natürlich, es haben sich die wirtschaftlichen Gegebenheiten wahnsinnig geändert und man spürt das natürlich. Wir versuchen trotzdem, dass wir eine gesunde Kalkulierung übers Jahr hinlegen. Es gibt natürlich Projekte wie den Kobenzl, die wahnsinnig kapitalintensiv sind. Es gibt aber auch Veranstaltungen, wo wir das Ganze super low-key halten wollen, einfach um auch wirklich jedem die Möglichkeit zu geben, bei der Veranstaltung einmal teilzunehmen. Ob wir jetzt einen 4-Euro-Eintritt im Pavillon machen, einfach damit die Community auch sieht, dass es nicht immer die 30-40-Euro-Preise sein müssen, die es leider aufgrund von den Produktionskosten aber braucht. Wir versuchen das eigentlich wirklich so gut wie möglich und so gut zugänglich zu machen, wie es nur geht. Mhm. Und über diesen Jahresplan hinweg kalkulieren wir natürlich mit Projekten, die ein bisschen risikobehafteter sind und Projekten, die weniger Risiko haben. Und ich glaube, das braucht es einfach auch, um die ganzen Termine abzuwickeln.
Du hast ja dieses Jahr schon wirklich sehr früh begonnen. Du konntest nicht, dir hat es schon in den Finger gejuckt. Und du hast die schönen März-Sonntage ausgenutzt, die es da gegeben hat und bist, wie du es gerade erwähnt hast, in den Volksgarten-Pavillon gegangen, den wir ja vom Techno-Café kennen. Hat auch gut funktioniert.
Ja, und tatsächlich, die Frühjahrssaison ist bei uns im Pavillon einfach wirklich, wirklich toll, weil der Pavillon ist noch nicht im Regelbetrieb. Mhm. Dementsprechend hätten die eigentlich da noch zu und wir sind mit dem Vorschlag gekommen, genauso wie wir es im Winter machen mit den Punsch-Events, zu sagen, naja, wenn, also bevor die Location still liegt, die liegt super und ist mitten in der Stadt für Daytime-Partys, ist die optimal. Dann machen wir doch was, wenn das Wetter sitzt. Und für den Pavillon auch eine super Sache.
Weil und das geht ja ein paar Tage vorher, nicht? Da kann man ja sagen, so 5 Tage vorher oder eine Woche vorher, man sieht die langfristige Prognose, sagt uns, keine Ahnung, 17 Grad an. Das ist ja für die Leute dann schon Hochsommer nach dem Winter gewesen.
Das ist wahr, ja. Und ich glaube, wir haben natürlich da die erste Frühlingseuphorie ganz gut erwischt. Mhm. Nach vor allem so einem grauen und düsteren Jänner waren, glaube ich, die Leute auch wirklich happy, dass mal was passiert. Und wie gesagt, der Trend geht in Richtung Outdoor-Daytime-Formaten. Und da versucht man natürlich auch diese Emotion mitzunehmen und der Pavillon ist einfach optimal.
Jetzt kommen wir mal kurz zum Sound. Der ist ja bei dir natürlich nicht der stumpfe TikTok-Techno, der auch sehr stark momentan Wien dominiert. Aber du hast ja irgendwann einmal aufgehört, internationale Acts zu buchen, große zumindest, meistens.
Ja.
Und announced dein Line-Up eigentlich auch immer relativ spät. Es geht hauptsächlich um die Marke. Wie definierst du Stand Ja, April 2026, musikalisch den Kern von Kein Sonntag ohne Techno, ohne jetzt in diese Buzzwords abzurutschen.
Ja, also ich glaube, wir versuchen einen ziemlichen straightforward Sound zu präsentieren. Und nachdem die Veranstaltungen meistens untertags starten und je nachdem, wie es die Location hergibt, auch in die Nacht gehen, muss man unterscheiden zwischen den Tagesevents, die doch ein bisschen hausiger und eher gegen Ende härter sind, und die Nachtevents, wo wir doch klar mehr aufs Gas steigen. Aber ich würde sagen, wir schauen, dass es eine gesunde Balance aus nach vorne und schon mit Schub, aber dennoch angepasst an die Location.
Mhm. Gibt's da eine, machst du das selbst oder gibt es da so einen Musikberaterkreis bei euch? Ich meine, du hast ja auch ein Team hinter dir.
Ja, also tatsächlich, wir sind ja nicht nur ich, sondern wir sind ja eine ganze Truppe an Leuten. Und ob es jetzt die Kiki oder die Shirin ist, die wirklich einen Mega-Sound spielen, wir versuchen schon irgendwie eine Art von, ich sage jetzt mal unter Anführungszeichen, einen Resident Pool zu haben. Einfach weil es in der Kommunikation gerade für Veranstaltungen, die relativ spontan passieren, ein bisschen besser funktioniert, als wirklich da jetzt Booking zu machen. Und für größere Events schauen wir schon, dass wir Leuten die Chance geben, auch bei den wirklich großen Events am Kobenzl zu spielen. Und da suchen wir uns bewusst natürlich die Künstlerinnen, die gerade gut funktionieren und die zum Setting passen. Und bis jetzt hat das eigentlich immer ganz gut funktioniert. Und wie gesagt, wir versuchen eigentlich einen Spannungsbogen über die Veranstaltungsdauer aufzubauen. Das heißt, am Anfang wird es einfach klarerweise ein bisschen langsamer und hausiger sein. Und gegen Ende kann man dann schon mal mehr auf die Tube drücken. Ob es jetzt der Danny ist zu Silvester oder der Phil in... Danny La Vega, ja, genau. Und ob es der Phil, also Primed heißt der spielt ein Live-Set, ein Hybrides, das ist absolute Abfahrt. Der spielt das auch wirklich komplett analog. Und
also dann ist man schon so halb international, was man halt aus Österreich so hernehmen kann, oder ja. Die Leute, die teilweise ausgewandert sind. Wenn ihr dann in die Bundesländer geht, nehmt ihr nämlich an, auch Leute vom lokalen Markt dazu. Gehen wir mal so ein bisschen durch, haben wir auch das letzte Mal gemacht. Graz ist ja die zweitgrößte Stadt Österreichs, natürlich kleiner, aber doch auch immer noch ein hungriger Markt. Ja. Graz war immer so meine Lieblingspartystadt neben Wien eine Zeit lang, hat sich in letzter Zeit aber auch ein bisschen abgekoppelt und wirkt jetzt in letzter Zeit auch wieder so ein bisschen ruhiger, in sich gekehrter. Spielt ihr dort auch ein bisschen Aufbauarbeit mit, oder ist das eigentlich ein stabiler Spot für euch?
Graz haben wir, glaube ich, einfach einen richtig guten Start hingelegt. Ich war ja eigentlich schon lange, lange her am Spring Festival und am Elevate Festival und habe gesehen, dass die Stadt eigentlich richtig coole Locations hat und einfach ein großes Potenzial hat, die vielleicht auch mal für ein KSOD zu nutzen. Und in Graz sind wir, ich würde jetzt mal sagen, in so einem mittleren Aufbau. Wir haben dieses Jahr auch, muss man sagen, echt die einmalige Chance, die Kasematten oben zu bespielen. Das ist eine Open-Air-Location mitten in der Stadt am Schlossberg. Und es wird noch eine zweite Open-Air-Location dazukommen.
Wann wird das sein, Kasematten?
Die Kasematten sind zu Pfingsten. Daytime oben und dann in der Nacht im Dom im Berg. Und generell sind in Graz sind die Gegebenheiten für Veranstaltungen relativ gut. Also es gibt wahnsinnig viele Locations, es gibt auch eine wirklich coole Crowd, das muss man auch sagen. Das sind ein guter Mix aus Studenten und wahnsinnig viel kreativen Leuten. Und das merkt man einfach auch an der Stimmung. Und dazu eben einfach Orte wie der Dom im Berg, wie die Kasematten, wo man Veranstaltungen machen kann. Und gleichzeitig ist die Stadt da auch sehr offen für diese ganzen Formate.
Graz als Stadt ist das Gegenteil von Steiermarkers Land.
Jein. Also es ist das Land Steiermark ist tatsächlich auch, also was Veranstaltungen angeht, sehr, sehr offen. Und es gibt einfach viele Möglichkeiten. Und Graz, also für uns, es hat ja auch, es ist ja auch irgendwie ein bisschen Wie der Kobenzl. Es lässt sich einfach auch wahnsinnig gut in Szene setzen. Der Schlossberg ist wunderschön. Es liegt an der Mur, also es gibt da Wasser. Also das tut auch, glaube ich, unterbewusst für sehr viel dazu, wie man eine Stadt wahrnimmt und die Stadt lebt. Also ich war jetzt vor 2 Wochen dort, eben wegen dem Termin für die 2. Open-Air-Fläche. Und sobald da die Sonne draußen ist, ist die Stadt einfach voll. Schanigärten sind voll. Die Mur fängt an zu blühen und das ist einfach Wahnsinn.
Mhm. Linz ist dann so die nächstgrößere Stadt, die hat Industriescham, aber auch ein bisschen eine Identitätskrise, denn in den 90er Jahren war, da hat es wirklich geheißen, Linz sei die Technostadt. Es gab Veranstaltungen wie das Danube Rave im Posthof. Da gab es auch viele tolle andere Locations wie den Tunnel und so weiter. Mhm. Das hat sich jetzt aber alles irgendwie auf null herunterreduziert. Woran liegt das, glaubst du? Und du hast es ja geschafft, mit dem Bespielen der Tabakfabrik da auch was Großes auf die Beine zu stellen.
Genau, ich glaube in Linz und vielleicht in Oberösterreich weitergefasst gibt es einfach im Sommer wahnsinnig viele Festivals und ich glaube, die Leute heben sich da gerne mal die Energie auf, um zum Free Tree oder wie sie alle heißen, vielleicht auch das Woodstock der Blasmusik. Also ich glaube, mein Bauchgefühl sagt ganz ehrlich, dass die Leute dort wirklich bereit sind, große Veranstaltungen zu besuchen und zu erleben. Und davon gibt es im Sommer einfach wahnsinnig viele. Und dadurch, dass es jetzt nicht wie in Wien etablierte Clubs gibt oder in Graz, wie die Postgarage einfach auch einen Ort gibt, der konstant ein solides Programm hinlegt. Das gibt es in Linz tatsächlich so nicht. Das Vanillis hat zu. In der Postgarage in der Tabakfabrik passieren tatsächlich nicht mehr so oft so große Events, einfach weil es auch mit einem riesigen Aufwand verbunden ist. Und ich glaube, dass da die Tendenz dann eher dazu hingeht, dass Leute auf größere Events warten und vielleicht sich da die Energie aufheben. Und wir haben die Tabakfabrik sozusagen als einen Ort ausgewählt, weil er einfach wahnsinnig viel Geschichte hat und die Location einfach richtig, richtig cool ist. Auch wenn es gleichzeitig auch dort die Umstände natürlich etwas schwieriger wären. Am Gelände von der Tabakfabrik wurde ein Hotel gebaut, auch mit Wohnungen. Und da wird man in der Zukunft sehen, wie lang es die Location in der Form noch so geben wird. Nachdem sie aber denkmalgeschützt ist, wird die Halle, glaube ich, nicht wegkommen, sondern es wird eher dazu führen, dass man Maßnahmen treffen muss, damit man dort auch die Anrainer schützt. Ich glaube, noch funktioniert es ganz gut. Für uns ist die Tabakfabrik einfach auch ein Ort, wo wir ein bisschen einen anderen Sound präsentieren können. Es ist doch noch einmal härter als in anderen Städten. Und ich glaube auch, dass das von den Leuten einfach anders gefragt wird, sagen wir so.
Wie unterscheidet sich jetzt für dich so das Publikum Wien, Graz, Linz und Salzburg?
Mhm. Ja, also ich glaube, in Wien hat man schon die absolut educatedeste Crowd, einfach weil da wahnsinnig viel passiert. Man hat die Praterstraße, man hat die Forelle, man hat das Flug, wo es einfach Orte gibt, wo man sich auch musikalisch unter Anführungszeichen erziehen kann, wo man vielleicht auch mal zu einer Veranstaltung gehen kann, die jetzt nicht den super Mainstreaming Sound spielt, sondern wo es einfach auch wirklich tiefer in den Underground geht. Und das muss man einfach klar sagen, das gibt es in Salzburg in der Form nicht. Das habe ich ja vorher schon gesagt. Es gibt den Soda Club, da passiert wahnsinnig viel Programm. Aber es gibt auch von der Grundgesamtheit an Leuten nicht die Masse an Leuten, dass man sich da auch aus dem Fenster lehnen kann und sagen kann, ich traue mich was. Wobei, muss da echt sagen, Hut ab auch an den Alex Karius und die Leute von Techno for Friends, die jetzt Marie Montexier in den Soda Club das Wochenende buchen. Und die probieren eh. Also und die sind auch, glaube ich, da, was das angeht, richtig gut unterwegs. Und in Linz wäre mir jetzt nicht wirklich was aufgefallen, was drumherum passiert, bis auf die großen Geschichten eben, also das Free Tree Open Air.
Also du bist überall ein bisschen da auch, ja, wie sagt man, der Leuchtturm.
Das würde ich
eines
so,
der Leuchtturm.
Nein, das würde ich so wirklich nicht sagen. Okay. Wir probieren es und wir passen uns, ich sage jetzt mal, an die Bedürfnisse und an den Sound, der da gefragt ist, einfach gut an.
das habe ich letztes Mal schon gefragt, der Westen Österreichs, da bist du noch nicht so dick drinnen. Wie sind da die Pläne? Ich meine, es gibt ja noch Innsbruck, es gäbe ja natürlich auch im Winter immer wieder viele Möglichkeiten. Mhm. Jetzt, wo man gerade sieht, wie erfolgreich das Lighthouse in Gastein ist oder das Reef von Snow gibt es ja auch schon lange. Und es kommen ja jetzt, glaube ich, jedes Jahr neue so kleine On-Snow-Festivals dazu. Mhm. Wie ist da dein Zugang?
Tatsächlich, sowas steht bei uns jetzt auch in den Startlöchern. Ich glaube, da haben wir mit der Kooperation mit dem Fat Ice Race auch gesehen, wie groß da die Chance ist, was Cooles auf die Beine zu stellen.
In Zell am See, gell?
In Zell am See, genau. Mhm. Zell am See. Da haben wir auch einen auf einer wirklich coolen Hütte, einen wirklich coolen Typen kennengelernt und tatsächlich entwickelt sich gerade eine sehr gute Chance und
ein cooler Typ auf einer coolen Hütte.
Naja, also er hat uns.
Erzähl mir.
Er hat uns tatsächlich, das ist eine total lustige Geschichte. Also wir haben ja die Kooperation mit dem Fat Ice Race und haben für die im Sommer auch ein paar Sachen im Kundenauftrag gemacht. Das gehört ja zu Porsche dazu und ein paar Kundenevents mit AMG und Ferrari. Also es ist eine ganz andere Schiene, aber trifft trotzdem irgendwo noch Clubkultur, wenn man sagt, wir stellen da unsere Void am Großglockner auf 2.500 Meter hin. Auf jeden Fall, daraus hat sich die Kooperation mit dem Ice Race ergeben und der Betreiber von der Aret Lounge, der Philipp, macht selber wahnsinnig coole Veranstaltungen da oben mit dem Alpine Jungle, mit Todd Terrier und hat die Adana Twins darauf geholt. Und der ist da richtig drauf und dran, dass da was passiert in der Gegend und mit dem werden wir im Winter, also kommenden Winter, Dezember und Jänner, auch ein, zwei Stops machen, zumindest einmal in Zell am See, einfach weil die Locations, die es dort gibt, sind wahnsinnig cool, man hat ein super Panorama und was man einfach dazu sagen muss, es lässt sich auch gut inszenieren. Also das sind Veranstaltungen, die meiner Meinung nach wahnsinnig davon leben, dass es einfach ein schönes Panorama gibt mit weißen Bergen und das muss man einfach auch irgendwo sagen, das ist beim Lighthouse ja auch der Fall. Die haben einfach ein Wahnsinnspanorama und eine richtig coole Location und da geht meiner Meinung nach der Trend hin.
Mhm. Ja, kommen wir zu den Seen noch. Wir haben die Städte jetzt ein bisschen abgegrast und die Seen sind ja auch immer so ein bisschen dein Herzstück auch gewesen jetzt in den letzten Jahren. Du selbst, glaube ich, bist ja ab und an gerne am Attersee, dann gibt es was am Wolfgangsee, glaube ich, oder?
Traunsee, Wörthersee.
Also Rave am See klingt ja ein bisschen nach Utopie. Wie nah seid ihr jetzt wirklich dran und wie viel scheitert jetzt an Behörden, Naturschutz und Realität, sagen wir mal so? Weil es sind ja natürlich jetzt andere Seen, wo natürlich auch sehr viele Leute wohnen, die das vielleicht nicht so gutieren würden.
Ja, wieder. Also tatsächlich wirkliche Probleme haben wir bis jetzt nicht gehabt. Und wir sind, ich würde sagen, beim Attersee, der doch am dichtesten bebaut ist von allen, eigentlich auf einem See, wo tendenziell auch der größte Gegenwind kommen könnte. Ich glaube, der Attersee ist einfach ein besonderer Ort oder die Gegebenheiten sind dort einfach anders. Es gibt seit Jahren ein Partyschiff. Ich bin da auch als Kind, als Jugendlicher mitgefahren. Und ich glaube, das kommt bis jetzt gut an. Und was wir am Attersee, also konkret am Attersee gesehen haben, wir sprechen auch eine sehr breite Zielgruppe an. Und die Schifffahrten haben wir bewusst ein bisschen ausgeklammert von kein Sonntag ohne Techno und haben das unter volle Kraft voraus. Da wir auch dort an die Tourismusverbände angewiesen sind und es ist jetzt nicht so, dass Techno der beliebteste Begriff dort ist. Mhm. Und
Rave schon gar nicht.
Rave tendenziell auch eher nicht. Und das ist eigentlich ein bewusster Schritt, um da auch gut kooperieren zu können.
Aber so Bootsmieten sind ja nicht gerade ein Pappenstiel. Dir gelingt es aber trotzdem da immer, sage ich mal, gut zu kalkulieren, weil ich meine, diese Schiffe auf den Seen sind ja vergleichsweise jetzt zu dem Schiff auf der Donau, die sind ja nicht so groß. Ja, das sind ja kleine Schiffe.
Ja. Ja, tatsächlich. Die Kostenstruktur bei den Schiffen ist relativ hoch. Die ist jetzt auch mit den gestiegenen Spritpreisen noch einmal mehr angezogen. Aber tatsächlich, das ist einfach eine wirklich einzigartige Experience. Und ich glaube, dass das auch der Hauptgrund ist, wieso Leute bereit sind, da einen höheren Ticketpreis zu zahlen. Und es sind ja nicht nur die Schiffsmieten. Am Wörthersee haben wir die Wasserrettung als Begleitschiff, also zwei Schiffe sozusagen, die man da in die Kalkulation mit reinnehmen muss. Und das macht es natürlich nicht einfacher. Mhm. Aber wir sehen trotzdem, im Sommer wollen die Leute raus, im Sommer wollen die Leute spezielle Orte erleben und wir versuchen das einfach in eine coole Experience zu packen. Und wie gesagt, die Kapazitäten sind ja nicht so groß. Müssten wir dort 500 Karten verkaufen, hätten wir wahrscheinlich ein Problem. Aber in dem überschaubaren Rahmen von 200 Personen lässt sich das schon ganz gut umsetzen. Wir machen dort auch alles selbst. Also das heißt, Schiff ausräumen, noch dazu unter einem wirklich straffen Zeitplan. Ist ja so, dass die Schiffe eigentlich im Regelverkehr sind. Also das heißt, die machen Rundfahrten. Am Attersee ist es ein Jazzbrunch. Am Wörthersee sind es irgendwelche Frühshoppen. Also das Schiff ist ja, das steht ja nicht den ganzen Tag dort und wir können da den ganzen Tag werken, sondern wir haben eigentlich nur um die 1,5 Stunden das auszuräumen, aufzubauen und das Ganze aber mit Gastro, mit Technik auch wirklich so spielbereit zu machen, dass die Leute dann einsteigen können. Und das wird nicht funktionieren, wenn man nicht eine Truppe an Leuten, die wirklich alles selbst macht. Also wir bauen, wie gesagt, alles auf, wir verlegen die Kabeln und das wird nicht anders funktionieren.
Hast du nachgezählt, wie viele Events werden es 2026 werden? Alles zusammen mit Pavillon, mit Schiff, mit groß, also mit klein.
Es sind tatsächlich um die 35 Veranstaltungen. Mhm. Tendenziell, wenn das Wetter sitzt, kommen vielleicht noch ein paar dazu. Und davon schauen wir, dass wir das irgendwie so vierteln, dass man es auch sozusagen Viertel in Wien, Viertel in Salzburg, Viertel in Graz und dann, ich würde sagen, die Seen zähle ich da irgendwie noch zu Oberösterreich dazu, zumindest den Traunsee und den Attersee. Und das ist sozusagen das
letzte. Sollst du auch zu Oberösterreich zählen.
Ja, der ist auch in Oberösterreich, deswegen zähle ich ihn dazu. Nein, ich habe jetzt nur gemeint, was die Städte angeht, also das würde ich nach Regionen so aufteilen.
Okay. Und dadurch, dass das ja kein Sonntag ohne Techno heißt, ist natürlich der Sonntag da immer ein ganz wichtiger Tag. Aber manchmal geht es halt auch nicht sonntags. Ich meine, wir haben Ostern, die Aufnahme findet ja jetzt noch in dieser Karwoche statt. Yeah. Also wir wissen, da finden drei Events gleichzeitig statt.
Genau.
Wie immer dann auch dasselbe Spiel zu Pfingsten. Dann gibt es auch Halloween als Fixpunkt bei dir immer.
Halloween als Fixpunkt,
und ja. Und Silvester. Und dann natürlich, die Bootspartys, die sind tatsächlich dann auch immer sonntags, oder?
Die Bootspartys sind nicht mehr am Sonntag. Aha. Einfach aus eigentlich mehr einer logistischen und einer, sag ich mal, organisatorischen Problematik heraus, da die Schifffahrten tendenziell, also ich würde sagen zu 90% am Sonntag für den Rundverkehr am Schiff, am See genutzt werden. Und wir haben jetzt die Schifffahrten teilweise an Freitagen, also Abendfahrten, beziehungsweise so in den Sonnenuntergang hinein und Samstagsfahrten, da aber nur Off-Season, also alles, was sozusagen im Juli und August passiert, sind Schifffahrten, die eher an einem Freitag stattfinden. Einfach weil die Schiffe nicht verfügbar sind.
Und deswegen heißt es auch dann volle Kraft voraus.
Genau, und
da kommt
damit wir uns da nicht im Weg stehen und dass das schlüssig bleibt, haben wir das sozusagen ausgeklammert. Und
Ja, kommen wir schon langsam zum Ende. Wir sind schon wieder weit über der Zeit, würde Armin Wolf sagen. Wir haben ja auch schon ein paar Mal gesprochen darüber, dass du auch immer wieder damit kokettierst, vielleicht einmal sowas wie ein Festival zu machen. Der große Schritt oder natürlich könnte es auch der Overkill sein. Mhm. Ein eigenes Festival ist ja immer so ein bisschen der feuchte Traum jeder großer, erfolgreicher Brand. Was hält dich, euch, / aktuell noch davon ab? Geld wird es nicht sein, Risiko? Oder gesunder Menschenverstand?
Ich glaube, für ein Festival muss man doch auch eine Entscheidung treffen, zu sagen, das ist nichts, was sich in einem Monat Arbeit umsetzen lässt. Und wir haben, ich glaube, mit dem Programm, was wir aktuell übers Jahr präsentieren, sind wir mit der Kapazität auch schon relativ am Maximum angekommen. Und ein Festival, also es war, glaube ich, immer ein wie sage ich da am besten, ein großer Traum und ich glaube auch irgendwo das Ziel, dass man einmal wirklich mit einem richtig großen, nochmals eigenständigeren Format vielleicht rausgeht. Aber es sind einfach die wirtschaftlichen Umstände, sind da jetzt aktuell nicht die günstigsten.
Und, Spürst du das eigentlich auch?
Wir spüren das natürlich. Ich glaube, das spürt jeder. Mhm. Und ich habe halt in der Früh auch einen sehr spannende Analyse über Brüssel und die belgische Festivallandschaft gelesen. Und es ist tendenziell passieren noch mehr Events als die letzten Jahre. Also es sprießen wie die Schwammerl sozusagen, ohne das negativ zu meinen, die Veranstaltungen aus dem Boden. Und man konkurriert ja trotzdem immer um dasselbe Erlebnis. Also ich glaube und das habe ich jetzt versucht auch am Anfang zu erklären, es hat sich einfach, die Rahmenbedingungen für Veranstaltungen haben sich geändert. Und ich glaube, dass Leute eine Experience suchen. Mhm. Und wenn man eine gute Experience hinlegt, dann ist das auch mit einer Schifffahrt mit 150 Leuten gut umsetzbar. Und man braucht kein Festival, wo man, ich sage jetzt mal, rund 1 Million investieren muss und dann auch ein wahnsinniges Risiko hat. Also ich glaube, der gesündere oder der nachhaltigere Schritt.
Und dann macht ein anderes deutsches Festival am selben Tag ein Festival.
Genau, das wollte ich gerade sagen. Also wir sehen es ja gerade und dann kommt eine Terminkollision zustande, die sich niemand gewünscht hat. Und ich meine, das Paradiesgartenfestival in meinen Augen leidet darunter nicht, weil es einfach ein irrsinnig stark community-getriebenes Festival ist. Und das wird, ich glaube, einfach von Leuten, die das schätzen, auch wirklich unterstützt.
Also naja, ich glaube, da bin ich ein bisschen anderer Meinung. Das Paradiesgartenfestival hat diese Community, aber natürlich der Ausbau nach vorne wird wahrscheinlich auch nicht gelingen, weil natürlich, wer hat das Geld, bitteschön, dass er sich Anfang August hunderte Euro in Festivals investiert, und deswegen ist das so jammerschade. Natürlich glaube ich auch, dass das Paradiesgartenfestival damit leben wird können. Mhm. Dieses eine Mal, ich habe ja auch recherchiert, das wird kein zweites Mal mehr so stattfinden jetzt. Ja. Also diese Kollision meine ich. Ja. Aber ich glaube nicht, dass es irgendwem nutzt.
Es hilft niemandem von den beiden. Mhm. Ich denke nur, dass das Paradiesgarten da doch einfach ein einzigartiges Setting hat, und das Booking ist auch mega. Also dementsprechend, ich glaube,
werden wir hoffentlich beiden, also wir tun das ja ständig, alles Gute wünschen. Wenn du ehrlich bist, wer oder was nervt dich aktuell am meisten an der österreichischen Elektronik-Club-Kultur-Techno-Szene? Oder nervt dich gar nichts?
Ja, Nerven ist ein negativer Begriff. Tatsächlich, ich glaube, es ist einfach dieser unfassbar schnelle Wandel, mit dem man, der mich nicht nervt, aber der doch eine gewisse, auch ich sage jetzt mal so eine gewisse, ja, teilweise verstehe ich es vielleicht nicht ganz, aber einfach weil ich da vielleicht nicht mehr ganz die Generation TikTok bin, aber ich glaube, dass es da einfach einen riesig großen Shift gibt aktuell, und das nervt einen zwar, aber man muss damit lernen, umzugehen. Und ich glaube, das, was wir über die letzten Jahre eigentlich immer versucht haben, oder was glaube ich auch für die Zukunft wahnsinnig wichtig ist, ist einfach flexibel zu sein und sich anzupassen.
Mhm. Letzte Frage. Wenn morgen alles weg wäre, kein Brand, keine Community, würdest du nochmal genauso anfangen oder etwas komplett anderes machen? Ich meine, du hast ja studiert, zwei Studien.
Ja, ich komme auch irgendwie aus einer ganz anderen Ecke. Also ich habe ja eigentlich in Startups gearbeitet, und tatsächlich, ich glaube, ich würde auch wieder diesen Schritt machen. Also wenn es jetzt nicht ein Veranstaltungsbrand ist, der mir einfach auch wirklich persönlich am Herzen liegt, dann würde ich trotzdem was aussuchen, wo ich aktiv an einem Aufbau beteiligt bin, und ob das eine App ist oder ob das ein Produkt ist, das könnte ich so nicht sagen. Aktuell macht es auf jeden Fall richtig viel Spaß, einfach weil man viel unterwegs ist und sich da kreativ ausleben kann. Und wenn die Zeit mal gekommen ist und ich das vielleicht so nicht mehr machen kann, will oder die Umstände dann schon sich so verschlechtert haben, dass man auch behördlich kein Event mehr genehmigt bekommt, ich glaube, dann würde ich in so eine Richtung gehen. Ja.
Jetzt fällt mir noch eine allerletzte Frage ein. Wie leid ist dir eigentlich um die Prater-Sauna? Du warst ja da auch ganz am Anfang immer ganz groß mit dabei. Das war ja auch so ein Mitschub.
Ja. Ich glaube auch, dass mitunter die Prater-Sauna für uns ganz in den Early Days auch die Möglichkeit war, mal eine Veranstaltung professionell abzuwickeln. Also jetzt nicht Boxen irgendwo aufstellen und mit Freunden den iPod anhängen, sondern einfach mal auch die Rahmenbedingungen von Veranstaltungen kennenzulernen. Und das war damals noch in der alten Prater-Sauna und die hat natürlich einen unfassbaren Charme gehabt und das war ja wie so ein Abenteuerland. Und ich find's wahnsinnig schade, einfach weil wir den Garten ja auch früher oft bespielt haben, bevor es noch die wirklich großen Probleme gegeben hat. Und ich glaube, dass der Ort fehlt, weil genau in den Zeiten, wo es in Richtung Open Air und Tagesevents geht, braucht es halt auch irgendwo einen Ort, wo es eine Freifläche gibt.
Glaubst du, wird das wieder mal was? Bist du da auch irgendwo dahinter?
Ich habe da tatsächlich absolut nichts damit zu tun und ich war jetzt auch schon, muss ich ehrlicherweise sagen, nach der Neuübernahme vom Sebastian auch nicht dort. Also ich kann auch relativ wenig Einschätzung geben, wie das jetzt drinnen aussieht.
Aussah, muss man sagen.
Also die Bilder, die man sieht, sind natürlich auch nicht die schönsten. Und ich weiß nicht, wie viel verbrannte Erde da jetzt wirklich zurückgelassen wurde.
Gut, jetzt haben wir mit einem schwierigen Thema geendet, aber das soll es nicht gewesen sein, lieber Benny. Danke vielmals wieder einmal für deine Zeit. Es war sehr ausführlich. Ich wünsche dir alles Gute für heuer, für die vielen Events. Richtung 40 haben wir gehört, wären es nicht nur am Sonntag, viele Schiffspartys und natürlich die Hofburg, die wir sicher hier auch noch immer wieder announcen werden. Und allerletzte Frage, für welches Kein Sonntag ohne Techno dürfen wir 2x2 Tickets verlosen? Ich überrasche meine Gäste immer ein bisschen.
Für jedes, das kommt.
Für jedes, das kommt. Na bitteschön. Dann alle, die zugehört haben, schreibt uns an entweder die Clubkultur Podcast Instagram-Seite oder auch gerne an die Superfly Instagram-Seite. Ihr könnt auch ein Mail schreiben, dass ihr gerne ein Ticket für Kein Sonntag ohne Techno gewinnen wollt. Wenn ihr hineinschreiben könnt, wo damals vor dem Schloss Schönbrunn, wie der Park hieß, ein ganz großes Kein Sonntag ohne Techno stattgefunden hat. Wann war das nochmal schnell?
Das war 2019.
19, genau. 2019 fand da ein riesengroßes Kein Sonntag ohne Techno statt. Es war ein Park vor dem Schloss Schönbrunn. Das ist meine Frage an euch. Danke, lieber Benny. Danke euch da draußen, dass ihr zugehört habt. Ihr könnt alle Podcasts wie immer nachhören auf den Plattformen, die es da draußen so gibt. Und natürlich bin ich in 2 Wochen wieder da für euch, wenn es dann Frühling wird. Bis dahin, gehabt euch wohl.
Clubkultur mit Crazy Sonic. Zum Nachhören als Podcast auf superfly.fm.